Tamagotchi, Pokémon, Agenda 2010, die Backstreet Boys und Nintendo 64. Das waren Dinge aus meiner Kindheit, denn ich bin 1985 geboren. Mich macht das zu einem Millennial und dieser Generation werden ganz andere Werte zugeschrieben als der Gen Z. Das sind die Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind. Ja, und viel wird geschrieben über die Gen Z. Ich habe jetzt letzte Woche ein Interview von Arnold Schwarzenegger gehört bei Howard Stern und der beschreibt diese Generation als eine Generation von Weicheiern. Starke Worte vom Terminator. Ich glaube, in der Generation Gen Z steckt natürlich noch viel mehr drin. Sozialer Ehrgeiz, Unternehmertum, Kreativität und sicher auch ein Schuss mehr Idealismus, als ich den zum Beispiel habe. Aber was drängt da für eine Generation nach, von denen 62% sagen, dass finanzielle Sicherheit ihr größtes persönliches Ziel ist und für die der Klimawandel die größte Angst ist? So oder so, die Gen Z wird in wenigen Jahren die Gruppe sein mit der größten Kaufkraft in Deutschland. Deshalb habe ich jemanden eingeladen, mit dem wir über die Gen Z sprechen können. Und es ist nicht irgendjemand, es ist Joe Dietrich, Bestseller-Autor eines Buchs über die Gen Z, LinkedIn-Influencer mit über 32.000 Followern und Gründer einer Agentur, die ihren Kunden, das sind große Unternehmen meistens, diese Generation erklärt. Viel drin in dieser Folge, mir hat es richtig Spaß gemacht, aber bevor ich zu viel rede, auf geht's ins Gespräch mit Joe Dietrich. Joe, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
Danke dir, Alex.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich will mit dir direkt mal zum Kern vordringen, denn du hast etwas ganz Spannendes rausgefunden. Ihr habt eine Studie rausgegeben und da habt ihr rausgefunden, dass 35% der Schweizer Generation Z in den nächsten 12 Monaten den Arbeitgeber wechseln wollen. In Deutschland ist die Zahl sogar noch höher. Warum wollen so viele Menschen in der Gen Z den Arbeitgeber wechseln?
Also man muss mal grundsätzlich zu sagen, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen aller Altersgruppen gibt, die gerne den Arbeitgeber wechseln würden, was natürlich das Problem nicht verkleinert. Bei Jungen ist es so, dass die Gründe dafür, die Gründe dafür sind zum Teil andere als bei älteren Mitarbeitenden, wieso sie das machen möchten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger, ganz zentraler Grund ist halt auch, dass sie es können. Also heutzutage haben wir einen Arbeitnehmermarkt, das merkt man in der Schweiz ganz stark, in Deutschland aber auch, wo einfach unglaublich viele Fachkräfte gefragt werden. Und in dem Sinne auch als junge Person wirst du auch viel angegangen und viel angesprochen für Jobs und dann merkst du halt, okay, der Markt will mich und gibt mir der Arbeit, mein aktueller Arbeitgeber genug, um zu bleiben. Und in Deutschland, das ist spannend, Nummer eins Wechselgrund, das Geld.
Das heißt, die Leute wechseln des Geldes wegen, ja, und glauben, dass sie woanders mehr verdienen können. Jetzt ist aber auch ein großes Thema, wenn ich das von außen sehe, bei dir und Siem, deiner Company, ja auch das Umfeld, das man schaffen muss. Eben auch vielleicht nicht nur das Geld, ja. Und da habe ich mich gefragt, muss man als Chef der Gen Z in erster Linie ein Freund sein?
Ich glaube, wir trennen da eigentlich schon ganz gut. Aber was ist, das Arbeitsklima ist unfassbar wichtig. Nicht nur für Junge, das gilt auch wieder eigentlich für alle Arbeitnehmenden laut unseren Daten. Aber bei Jungen ist es extrem stark ausgeprägt. Also das Arbeitsklima ist der wichtigste Grund, wieso Menschen bei einem Arbeitgeber bleiben. Und da hast du natürlich als Vorgesetzter schon auch eine wichtige Rolle. Nicht nur direkt auf Mitarbeitende. Man weiß, wie negative Auswirkungen haben kann, wenn man schlechtes Feedback bekommt oder eine toxische Führungskultur hat und so weiter, sondern auch, was man eigentlich für ein Umfeld gestaltet für seine Mitarbeitenden und ob die da wirklich thriven können. Gleichzeitig eben, ich habe es gesagt, das ist in der Schweiz der wichtigste Grund, das Arbeitsklima, in Deutschland aber wirklich Nummer eins Grund, das Geld. Und das hat halt damit zu tun, dass wir aktuell als alle von uns, aber die Jungen spüren das sehr stark, weil sie noch nicht so viel Erspartes haben, durch eine Inflation, Wirtschaftskrise, höhere Lebenshaltungskosten gehen. Und da macht halt das echt viel aus, wenn du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hast. Und deshalb ist es jetzt auch vom letzten Jahr auf das Jahr wichtiger geworden.
Okay. Verstehe. Macht ja auch Sinn. Wir sehen es ja. Also man sieht es ja an den Regalen. Aber ich würde gerne nochmal zu der Frage vorstoßen, was man als Chef fordern darf. Ne? Denn was ich total verstehe, ist, eine toxische Arbeitsatmosphäre, da arbeitet niemand gern. Ja, wenn man irgendwie blöde Kommentare hat oder irgendwie, weiß ich nicht, das ist völlig klar. Aber es gibt ja auch in Unternehmen manchmal Situationen, da ist einfach konstruktives Feedback auch mal negativ oder negative Dinge passieren, ja, oder man muss auch mal schwere Entscheidungen treffen. Also ich finde, dass an der Grenze dessen, wo dann manchmal die Zwänge, vielleicht die Realität dann darauf trifft, das finde ich immer interessant, ne? Denn du bist ja auch selber der Chef von knapp 30 Mitarbeitenden. Und auch, ich kann mir vorstellen, du musst ja auch harte Entscheidungen treffen, ne? Wo man ja auch dann einen Gegenpol setzt zu einer, es ist nicht nur eine Feel-Good-Atmosphäre, darauf will ich es gar nicht reduzieren, ja, aber um es mal auf einen Schlagbegriff zu machen, auf eine wertschätzende, gemeinsames Miteinander. Also wie navigierst du diese Situation, wo man auch taffe Entscheidungen treffen muss und auch ein Stück weit akzeptieren muss, ich muss jetzt hier auch mal taffer Chef sein?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass man als Chef oder als vorgesetzte Person insbesondere die Verantwortung für die Entscheidung trägt, aber die Entscheidung nicht unbedingt alleine treffen sollte oder einfach treffen sollte. Das machen wir auch nicht so. Und du bist auch eingestiegen mit, darf man auch fordern von seinen, oder was fordert man von seinen Mitarbeitern? Ich will nicht erwachsenen Menschen sagen müssen, was sie zu tun haben, sondern ich will Menschen, die machen. Und ich will ein Umfeld schaffen, wo Menschen das Maximale aus sich rausholen können und dann eben auch beim Output, den Output maximieren, den ich ja auch will. Und das verstehe ich als die Rolle vom Vorgesetzten, vom Chef, dass man die Menschen befähigt, das zu tun, dass man die Hindernisse, die da im Weg stehen, über die man selber eine Kontrolle hat, dass man die aus dem Weg räumt, dass man eben dann aber die Entscheidungen eigentlich als Mentor, als Coach, die Entscheidungsfindung mit unterstützt. Und am Schluss, ja, muss ich natürlich sagen, let's do it, wir machen das, da stehe ich voll dahinter, weil ich trage dann schon die Verantwortung letztendlich, aber es ist nicht mein, ich glaube, wichtig ist, dass Verständnis, Fachkompetenz und Entscheidungsgewalt so nah wie möglich beieinander liegen. Und als vorgesetzte Person, je größer die Firma ist, desto weiter weg ist man eigentlich auch von der Fachkompetenz. Ich glaube, da ist es mega wichtig, dran zu bleiben. Das merke ich schon nur bei uns, wo die Firma wächst und ich immer weiter draußen bin, auch aus Sachen, die bei uns passieren. Im Kleinen natürlich erst, aber ich kann mir dann vorstellen, wie es im Größeren ist, dass man trotzdem schaut, eben, dass die Fachkompetenz und die Entscheidungsgewalt so nah wie möglich beieinander sind.
Ist das, was du beschreibst, kennt man das auch unter dem Schlagwort Servant Leadership?
Ja, habe ich auch schon gehört. Aber ich muss dir sagen, ich habe zwar eine klassische Management-Ausbildung gemacht, aber das ist alles sehr intuitiv auch, also solche Sachen. Da verbessere ich mich, wo ich weiß, dass ich Dinge falsch mache oder wo ich andere sehe, die es besser machen als ich und möchte dann wissen, wie das genau funktioniert und so. Aber grundsätzlich ist das für mich ein Selbstverständnis, dass man, dass meine Rolle die ist, das, also Menschen zu befähigen. Und das ist halt auch einfach, wie ich bin.
Verstehe deinen Punkt, ja. Also du sagst, Führung muss nicht immer von vorne sein. Es kann auch eher sein, ein Umfeld herzustellen, wo dann die einzelnen Personen dann ja im besten Fall zu ihrer vollsten Fähigkeit.
Ja, es ist auch, weißt du, Führung ist vielleicht schon in sich selber ein falsches Wort. Ich glaube, es ist schon so ein Stern setzen, so da will man hin, also eine Vision haben. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass man als Führungsperson eine Vision auch hat, verkörpert, ausstrahlt, die alle dran glauben und hinarbeiten wollen. Und das ist so mehr so, okay, das Visualisieren sozusagen, so das ist die Richtung. Aber dann, die Menschen müssen da ja selber hinkommen, so ich kann die nicht ziehen, die müssen das selber machen. Und wie bekommst du das hin? Und je größer das Unternehmen, desto größer und auch je heterogener ein Unternehmen, desto größer die Herausforderung. Und da habe ich massiven Respekt vor Führungspersonen, die das teilweise also unfassbar gut machen.
Ja, finde ich super spannend. Lass uns mal eine ganz kontroverse Leadership oder Führungspersönlichkeit mal rausgreifen. Mit einer ganz speziellen Episode, nämlich Elon Musk bei X. Ja? Ja. Der hat eine E-Mail geschrieben an sein Team, damals als er es übernommen hat, und hat gesagt, hey, ganz ehrlich, wir krempeln jetzt hier Twitter komplett um. Das wird total hardcore. Das wird richtig harte Arbeit sein. Und wir müssen komplett brechen mit der alten Unternehmenskultur. Und die Menschen hatten dann, sagen wir mal, bis Mitternacht Zeit zu sagen, ja, ich bin dabei. Oder eben nein, das ist nicht mein Ding. Wie bewertest du so ein Vorgehen?
Mhm. Also, er ist natürlich mega extrem in irgendwie allem, was er macht. Ich glaube, was ich richtig finde, ist, dass man wirklich aligned ist oder die Mitarbeiter aligned für die Mission, die man verfolgt. Weil als Beispiel, ich habe das immer wieder mal bei Vorstellungsgesprächen, weil eben wie gesagt, von außen, das wirkt zum Teil easy peasy und so, geil, ein bisschen, bisschen Remote Work, so Workations, ein paar Keynotes und so, chillig. Ist nicht. Also ist ein unfassbar anspruchsvoller Job, den wir haben. Wir sind wir arbeiten alle sehr viel bei uns und haben sehr viel Druck, und das mache ich allen immer klar. Also wenn du zu uns kommst, es wird doppelt so viel erwartet, weil du bist auch noch jung. wir können uns keine Fehler erlauben. So, das ist einfach, der Druck ist hoch, die Arbeit ist viel und anspruchsvoll. Und ich glaube, das ist mega wichtig, weil ich will damit nicht jemandem Angst machen, aber ich will, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen, weil that's the deal. Und das kennt man ja auch zum Beispiel von anderen anspruchsvollen Jobs und so weiter. Oder bei McKinsey ist auch nochmal, da trifft man sich zu Beginn von einem Projekt und sagt, okay, so was sind die Tage, was sind die Termine, auf die du nicht verzichten kannst? So, da finde ich immer mein Yoga statt, das brauche ich also in so einem Consulting-Team. Aber dann let's go. Und das gibt natürlich, also kann auch ein bisschen zu krass gemacht werden. Ich glaube, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass die Menschen wissen, auf was sich einlassen, auch an was sie gemessen werden. Weil wenn man das nicht weiß als angestellte Person, dann kann man ja, dann kann man gar nicht sozusagen erfolgreich sein. Das ist irgendwie schwierig.
Mhm. Ja, das verstehe ich, ja. Ich glaube, du hast ein ganz tolles Interview der Neuen Züricher Zeitung gegeben. Und da hast du was Interessantes gesagt. Da hast du gesagt, auf Instagram oder LinkedIn sehe ich ganz genau, was andere für Arbeitsbedingungen haben, dass sie zum Beispiel in Lissabon am Strand arbeiten, während ich an meinem Bürostuhl gefesselt bin. Die Konkurrenz für Arbeitgeber kommt heute aus den sozialen Netzwerken. Kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst und was auch die Rolle von Social Media für die Gen Z ist?
Man muss sich vorstellen, man hat hier eine Generation, die ist aufgewachsen und hat sich, also mit dem Handy in der Hand. Das heißt, du hast dich von klein auf nicht nur verglichen mit deinen Nachbarn oder den Mitschülern, Kommilitonen, sondern halt mit der ganzen Welt. Weil du hast halt gesehen, boah, okay, der macht da Ferien, die trägt diese Kleider, die neue Brand, ich will auch. Das sieht man auch in unserem Konsumverhalten von jungen Menschen. So, wir kaufen das, was wir bei anderen auf Social Media sehen. Und jetzt kommt diese Altersgruppe ins Arbeitsleben, und das macht natürlich da nicht Halt. Also passiert genau das Gleiche, dass man das alles vergleicht und eigentlich eine gläserne Decke hat irgendwie und da durchsehen kann. Und zwar nicht nur auf Kununu und irgendwelchen Vergleichsportalen, sondern einfach daily Social Media, wo wir x Stunden verbringen sowieso. Und da sehe ich halt auf Instagram oder auf TikTok oder eben auch auf LinkedIn, wie, wo und was Leute machen und machen dürfen und so weiter und so fort, und frage mich, boah, okay, wieso ich nicht? Oder was habe ich falsch gemacht? Oder was macht mein Arbeitgeber falsch? Und dieser Druck ist natürlich enorm auf Firmen.
Das ist gigantisch, der Druck, ne? Also ich frage mich, kann man dem, ich kann ein bisschen was auch von mir erzählen. Ich habe lange für Google gearbeitet, erst in Deutschland, dann in San Francisco. Und das ist ja ein Arbeitgeber, der sehr darauf bedacht ist, diese Bedingungen bereitzustellen, ja, und da auch versuchen, ein gutes Umfeld zu bieten. Und wenn man dann nicht mehr bei Google ist, und Google hat halt ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, um nicht zu sagen, eine Gelddruckmaschine im Keller stehen, ja, die halt sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gute Arbeit leistet und da das Geld ranholt, dann ist man manchmal natürlich, dann fühlt man sich, glaube ich, manchmal im Wettbewerb mit etwas, was man eigentlich gar nicht sein kann. Ne? Wenn ich jetzt vor allem mal in den deutschen oder auch vielleicht den Schweizer Mittelstand schaue, ja, die ja auch Nachwuchs brauchen, Ausbildungsplätze, Trainees und so weiter. Das heißt, was kann man denn dann da machen? Also ist das ein Wettbewerb, den man sich dann auch stellen muss? Oder muss man, ist vielleicht auch die richtige Antwort zu sagen, mal die ehrliche Antwort für Bewerber ist, ich kann das gar nicht.
Also wir haben ein Buch geschrieben, über das sprechen wir sicher noch, und da präsentieren wir auch unser Modell, das wir entwickelt haben und immer anwenden, das Loftjob-Modell, wo wir eigentlich Arbeitgeber analysieren auf die Attraktivität für die Gen Z. Und es gibt drei Komponenten, die jungen Menschen wichtig sind. Man kann alles da einteilen und dann geht es einfach um die Gewichtung, und zwar Cash, also wie viel verdiene ich, Vergleich mit meinen Alternativen, interne Wertschätzung, also was macht der Arbeitgeber für mich, und externe Wertschätzung, wie reagiert mein Umfeld auf meinen Job / mein Arbeitgeber. Und im Prinzip muss man diese drei Komponenten immer in eine Balance bringen. Also als Beispiel, wenn ich bei einem Tabakkonzern arbeite, immer bestes Beispiel, klopfen mir meine Freunde nicht auf die Schulter und sagen, boah, geiler Typ, aber ich verdiene halt doppelt so viel wie sie. Also irgendwie muss man das ausgleichen. Und als Unternehmen muss man verstehen, was ist meine Balance, weil die kann sich verändern durch externe Einflüsse, durch interne Veränderungen. Und ganz wichtig, und das ist der springende Punkt auf deine Frage, im Vergleich zu den Alternativen. Also ich muss ja nicht der beste Arbeitgeber für alle Talente auf dieser Welt sein, sondern nur für die, die ich will. Und ich muss besser abschneiden als deren Alternativen, also da, wo sie hingehen, wenn sie nicht zu mir kommen. Und wenn ich sage, hey, ich will die allerbesten Entwicklerinnen und Entwickler, die allerbesten, die direkt von der ETH kommen, die sollen zu mir kommen, das soll ihre Traumdestination sein. Ja, dann ist meine Konkurrenz Google, und da muss ich schauen, wie ich attraktiver sein kann als Google, weil auch das ist möglich. Muss man einfach sehr, sehr zugespitzt dann das richtig kommunizieren und die richtigen Benefits bieten und so weiter. Aber für die meisten Unternehmen ist das nicht der Benchmark und nicht die Zielgruppe. Das heißt, ich muss ganz genau wissen, wen will ich abholen und was ist diesen Menschen wichtig, weil die EntwicklerInnen wollen nicht das Gleiche wie die PflegerInnen. Und ich glaube, da sind Unternehmen zum Teil noch nicht weit genug, was überraschend ist, weil sie hätten ja die Antwort vor der Nase, und zwar die eigenen Mitarbeitenden. Einfach die fragen, ey, was ist für euch wirklich wichtig? Und dann das, oder wieso seid ihr hier? Und dann das ausbauen, wieso diese Menschen da sind, weil jedes Unternehmen fast jedes Unternehmen, aber eigentlich jedes Unternehmen hat was, das Arbeitnehmende feiern, sonst wären sie nicht da.
Ja, ist ganz, ganz interessant, was du sagst. Ich habe am Wochenende ein Gespräch geführt mit jemandem, der in einem Betrieb arbeitet, wo sowohl White Collar, würde man sagen, Knowledge Worker, eher administrative Büroangestellte, und aber auch Menschen, die Blue Collar sind, ne? also in der Produktion arbeiten. Und das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber vielleicht gibt es eine Parallele. Da hat Corona eine unglaubliche Belastung auf dieses Verhältnis getrieben, weil die White-Collar-Worker, die konnten alle Remote-Work machen, während die Blue-Collar-Worker alle in die Produktion mussten, weil es ging ja nicht anders, denn eine Turbine herzustellen, das geht noch nicht per Homeoffice. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Nuance da auch eine Rolle spielt, die du gesagt hast. Und ich finde dieses Love-Job-Modell, das finde ich ganz spannend, denn du sagst, es sind drei Säulen. Geld, interne Wertschätzung und externe Wertschätzung. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dann hatte ich gedacht, was ist denn mit sowas wie Fortschritt? Ja, also ich will Teil des nächsten Big Thing sein. Oder was ist auch mit meiner eigenen Karriere? Ja, also will ich irgendwie, ich mache das dann, um halt irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Ist das vereinbar mit dem Modell?
Also zum Beispiel dieser Fortschritt als Beispiel, das ist ja ganz klar bei externer Wertschätzung, weil das ist ja was nach außen, also ob die Firma Fortschritt bringt oder ob ich diese Fortschritte sozusagen nach außen projizieren kann, ist da. Und wenn es darum geht, lerne ich was dazu, kann ich mich weiterentwickeln, jetzt wirklich mit irgendwie Wissen und Fähigkeiten, dann ist es interne Wertschätzung, weil auch das ist ja was, das mir die Firma gibt. Also das ist schon klar integrierbar. Und auf deine Frage davor, als Beispiel, perfektes Beispiel, wie man das Love-Job-Modell anwenden kann. Jetzt hat man dieses Problem. So, was macht man jetzt? Sagt man den White-Collar-Worker, hey, nee, sorry, jetzt auch zum Beispiel auch nach Corona, ab jetzt nur noch Office, weil ist ja sonst unfair. Weil dann ist die Frage, okay, bei Alternativen, wo sie arbeiten können, ist zumindest Flex-Work possible. Gehen die dann? Wie gleiche ich das aus? Wenn ich sie aber doch remote arbeiten lasse, was sage ich meinen Blue-Collar-Workers, damit die dann nicht irgendwie in der internen Wertschätzung da eine Spannung verspüren. Und als Beispiel, das kann man dann auch kommunikativ lösen, würde ich zu den Blue-Collar, ich würde es den White-Collar-Workers erlauben. Und dann würde ich zu den Blue-Collar-Workers gehen und sagen, hey, schau mal 5 Jahre in die Zukunft. Ja, heute fancy-pansy, können remote arbeiten, auf der ganzen Welt diese White-Collar-Workers. Und das sind Freiheiten, die sind cool. Aber wenn man 5 Jahre in die Zukunft schaut, und davon bin ich überzeugt, und wir sind noch nicht ready für was da kommt, die Unternehmen werden auch genau da die White-Collar-Workers rekrutieren, wo sie heute hingehen für die günstigen Lebenshaltungskosten. Also diesen Vorteil gilt halt für beide Seiten. Also wieso sollte ich einen Deutschen bezahlen, der in Lissabon am Strand arbeitet, wenn ich einfach in Lissabon jemanden anstellen kann für den portugiesischen 800 Euro Durchschnittslohn. Und das wird halt kommen. Die Konkurrenz in dem Sinne für White-Collar-Workers wird halt weltweit sein, während dem Blue-Collar immer lokal die Konkurrenz bleiben wird. Und das ist dann was, das zum Beispiel in die Jobsicherheit spielt, was eines der wichtigsten Attraktivitätsmerkmale für junge Mitarbeitende ist. Und das würde ich zum Beispiel Blue-Collar-Workers kommunizieren.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, also, und es überrascht mich auch, dass Jobsicherheit, weil man würde ja eigentlich denken, bei jungen Leuten, die haben noch so viel Zeit vor sich, da ist es eben nicht so schlimm, wenn der Job mal sich verändert, ja, weil die noch viele Möglichkeiten haben, dass da Jobsicherheit so eine große Rolle spielt.
Ist ein Top 3 und es ist aber verständlich, wenn man sich überlegt, auch hier nochmals, die Sozialisierung von jungen Menschen. Weil etwas vom Ersten, was wir erlebt haben und im Jobmarkt, war halt Corona, Covid. Und für junge Menschen hieß das halt Kurzarbeit, Praktika gestrichen. Bei mir in der Uni, jedes Praktika wurde gestrichen. Entlassung und sagen wir mal so eine Unsicherheit. Das heißt, heute, wo du im Arbeitsmarkt gleich einen Arbeitnehmermarkt hast und so weiter und so fort, ist trotzdem Jobsicherheit unfassbar wichtig, weil man früh mit dieser Unsicherheit sozialisiert wurde und auch so Krieg in Europa, Inflation und so weiter. Es sind keine sicheren Zeiten. Und das, obwohl wir in einem Arbeitnehmermarkt sind, das ist schon sehr spannend.
Ja, stimmt. Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz. Und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Jetzt lass uns vielleicht, das ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, um nochmal zu doppelklicken, auf die Gen Z, denn wir haben sie jetzt gerade über sie geredet, aber vielleicht nutzen wir auch mal die Zeit, um sie nochmal so ein bisschen zu charakterisieren. Ich glaube, jeder hat ein Bild von der Gen Z. Und wenn man in meiner Recherche vorab, habe ich mir natürlich ein paar Statistiken durchgelesen. Und manchmal, also ich finde dieses Schwarz-Weiß, was ich in der Beschreibung finde, ganz interessant. Ja, denn auf der dunklen Seite lese ich Sachen wie Climate Change, also eine fast von einer angsterfüllten Generation, ja. Climate Change ist die größte Gefahr. 44% in dieser Statistik sagen, sie haben Angst vor Climate Change, Rassismus, Gun Violence. Das sind Themen, die auch in den letzten Jahren natürlich in den Medien, durch die Medien gingen. Und auf der anderen Seite auch eine sehr unternehmerische Organisation, ja. Also ein Großteil, diese Zuneigung zu Social Media, auch die Fähigkeit, vielleicht selber Unternehmer zu werden. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Element der Gen Z. Wie, jetzt ist das eine Riesenfrage, ich glaube, die wirst du gar nicht beantworten können, aber wenn du dir ein Element rausgreifen könntest aus der Gen Z, ja, was ist das für dich eigentlich, die Gen Z?
Alles, was du über die Gen Z gehört hast, ist sowohl richtig wie auch falsch. Weil, okay, weißt du, also Max Verstappen ist 25, Greta ist 20, beides Gen Z und beide in vielen Belangen sehr unterschiedlich. So, ich glaube, das kann man einfach nicht so definieren. Das ist einfach nicht möglich. Was man aber kann, ist sich anzuschauen, okay, wie wurde diese Altersgruppe sozialisiert? Was ist auf der Welt passiert? Was haben die gemeinsam erlebt, das jetzt zu einem bestimmten Verhalten führt, das anders ist als früher? Und genau das tun wir. Ja, datenbasiert oder mit unserer Arbeit und so weiter. Und da geht es halt darum, wenn man Menschen vergleicht, wir sind alle immer sehr ähnlich, aber da, wo es dann Unterschiede gibt, das ist spannend, weil da kannst du auch Veränderungen schließen. Also als Beispiel, man muss nicht drüber diskutieren, was mit Fernsehen passiert, weil Fernsehen stirbt. So, du kannst die Zahlen anschauen und du siehst, alte Menschen schauen viel Fernsehen und je jünger die Menschen werden, desto weniger Fernsehen schauen sie. Es schaut immer noch jeder zweite Gen Z Fernsehen, immer noch viel, aber viel weniger als ältere Menschen Fernsehen schauen. Und das ist halt wie ein Blick in die Zukunft, wenn man solche Veränderungen feststellen kann. Und das sehen wir halt auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen, Branchen und so weiter und so fort, dass das passiert. Und da schauen wir genau hin. Also geht es nicht darum, Gen Z schaut kein Fernsehen oder Gen Z schaut Fernsehen, sondern was kommt in der Zukunft? Und die Daten legen nahe, dass zum Beispiel eben Fernsehen nach und nach verschwinden wird, weil es Junge nicht mehr tun. Und das ist die Gen Z. Also wenn ich eine Charakteristik der Gen Z geben würde, aktuell, die verändert sich wieder, Gen Z ist die Zukunft. Und was wir machen und mit Unternehmen dann auch zusammen, ist zu schauen, okay, wo sehen wir Veränderungen im Verhaltensmuster von jungen Menschen, die darauf schließen lassen, dass sich in Zukunft irgendwas verändert. Weil das ist eine Riesengefahr für Unternehmen, die schon ganz viel unterschätzt haben, also von, keine Ahnung, CEO von Microsoft, der drüber lacht, weil er das erste iPhone hält und sagt, das ist ja nur ein Spielzeug, zu Toys R Us, die es nicht geschafft haben, über, also da gibt's ja Nokia, also egal, da gibt's so viele Beispiele. Mhm. Und das Problem ist immer das Gleiche. Man nimmt nicht ernst, was junge Menschen gerade cool finden, weil das sind ja nur Kinder, so, die sind jetzt da in diesem Internet und was ist denn das für eine komische Plattform, Facebook, so, wieso sollte ich da mit Leuten digital connected sein wollen, wenn ich echt Freunde habe, so, man nimmt es nicht ernst und dann ist es zu spät, wo man checkt, okay, da ist die ganze Aufmerksamkeit von diesen jungen Menschen und plötzlich ist es ein Business und ich habe es verpasst und es verändert was, weil die Verhaltensweise hat sich verändert von den Menschen, von den Konsumentinnen und eben auch von den Mitarbeitenden. Und wir helfen Unternehmen da ganz genau hinzuschauen, mit was spielen junge Menschen heute, weil das ist die Zukunft. Egal ob Gen Z, Gen Alpha, dann als nächstes, egal wie weit man nach vorne schaut, junge Menschen werden immer die Zukunft sein.
Viele Sachen finde ich da interessant. Also einmal dein Beispiel Greta Thunberg und Max Verstappen finde ich ganz gut. Ein anderes Beispiel ist bei der Bundestagswahl in Deutschland 2021 haben, da würde man denken, die Grünen haben die absolute Mehrheit. Sie wurden auch mit 23% sehr viel gewählt, aber auch 23% haben die FDP gewählt. Ja, also das finde ich ganz gut, dass du das sagst, dass man kann, es ist, glaube ich, viel zu einfach zu sagen, das ist die Generationenschublade, da stecke ich dich jetzt rein und du bist jetzt halt so ein, machst dir Sorgen über Klima und hängst die ganze Zeit daddels am Smartphone. Und wenn du ein Boomer bist, dann hast du den Schuss nicht gehört und bist kurz vor der Rente oder was weiß ich und guckst den ganzen Fernsehen oder so. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und lass uns doch, du schüttelst den Kopf.
Ja, eben, ja, nein, also absolut, kann man nicht machen. Ich glaube auch da, weißt du, jede Bewegung löst immer auch eine Gegenbewegung aus. Also wenn, logisch, wir sind, also als Beispiel, wenn wir an den Flughafen gehen, so denken wir nicht, boah, zum Glück wird das so gut geschaut, Terrorismus, weil wir haben 9-11 nicht erlebt. Wir denken, boah, wieso fliegen so viele Menschen, weil wir wurden über Klimakrise sozialisiert. Aber es hat ja zwei Auswirkungen. Dann gibt es die, die sich Sorgen machen wie eine Greta und dann gibt es die Theos dieser Welt, die irgendwie mit dem Privatjet nach Sylt fliegen. Nee, aber
Theos? Das ist egal.
Nee, das ist, war jetzt gerade so eine große Doku in Deutschland. Haben sicher viele mitbekommen. Aber das ist so, das geht nicht, weißt du, es gibt immer auch die andere Seite, auch innerhalb von einer Generation, aber Fakt ist schon, dass die Klimakrise uns sehr, sehr stark beschäftigt, weil wir wurden alle von uns damit sozialisiert. Anders als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war, da waren andere Themen wichtiger als die Klimakrise und das ist der Punkt.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt und das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt, um auf Siem, einer deiner Companies, muss man ja sagen, überzuleiten. Und vielleicht können wir so auf Siem überleiten. Du hast einen ganz interessanten LinkedIn-Post gemacht und da hast du so ein bisschen hinter die Kulissen genommen, wie es auch laufen kann bei Siem. Und vielleicht nutzen wir das mal als Beispiel, wie es nicht laufen sollte und dann kannst du erklären, wie es eigentlich läuft bei Siem. Da schreibst du: Manche Companies rufen dich an mit einem Produktkonzept, das eigentlich schon fertig ist und fragen dann, ob das gut ist, nach dem Motto, es muss nur nachhaltig sein, dann kaufen es die Jungs schon oder es muss möglichst alles flexibel sein. Und du sagst, das ist genau nicht das Richtige. Dann sag mal, was ist daran falsch und wie macht ihr es wirklich bei Siem?
Also einerseits muss man sagen, zum Glück haben die uns angerufen, weil sonst hätten sie, oder solche Firmen, das war schon ein paar Mal der Fall, hätten die ein Produkt auf den Markt gebracht oder dann fertig entwickelt und auf den Markt gebracht mit sehr viel Geld, das nicht funktioniert hätte, weil sie das Produkt entwickelt haben aufgrund von Annahmen, die sie über die Gen Z irgendwo gelesen, gehört, irgendwas haben. Aber sie haben das Produkt halt nicht zusammen mit jungen Menschen entwickelt, sonst wäre das nicht passiert, weil man dann sehen würde, dass in der praktischen Umsetzung, also jetzt nicht in der Theorie und irgendwelchen Studien, die man liest, in den Zeitungen und so, wo irgendwas steht, in der Praxis Junge was ganz anderes wollen. Und das ist eigentlich, wo wir ins Spiel kommen, dass wir dann zusammen mit Unternehmen das eben entwickeln. Also sei es Produkte, sei es Kommunikationsstrategien, sei es ein Employer Branding etc. etc. Das ist, was danach Siem macht.
Okay, das heißt, ihr arbeitet mit Unternehmen zusammen als Agentur und hilft denen eigentlich in verschiedenen Aspekten, sei es Innovation, Marketing, Employer Branding, eine Value Proposition, ein Wertversprechen aufzubauen, was halt nicht nur attraktiv ist für Leute, die gerade im Entscheiden sind, sondern auch für die nachwachsende Generation.
Ja, ich meine, im Prinzip kommen Unternehmen mit zwei Punkten, zwei Fragen zu uns. Entweder, wie kann ich mehr junge Kundinnen und Kunden gewinnen oder wie kann ich mehr junge Mitarbeitenden und Mitarbeiter gewinnen? Das ist immer die Frage. Und je nachdem geht es um eine Produktentwicklung oder es geht eben nur um ein Marketingkonzept oder es geht um Gesamtstrategie oder es geht um Arbeitsplatzentwicklung. Das gibt ja ganz, ganz viele Unterthemen, aber das sind die zwei Probleme, die Unternehmen haben. Und da setzen wir an. Zum Beispiel ist ein größeres Consulting-Team von uns bei Dyson, wo es um die Markteinführungsstrategie und Haarprodukte eben, wo es um Markteinführungsstrategie von Produkten der Schweiz geht, auf Junge als Beispiel. So, und das ist, das kann halt irgendwo ansetzen, also irgendwo in dieser Kette, die man entlang geht, um den Anteil an jungen Kunden und Kunden zu erhöhen oder eben jungen Mitarbeitenden, irgendwo können wir ansetzen. Das kommt komplett dann auf die Situation drauf an.
Cool, und ihr seid ja auch gar nicht so, also ihr seid ja recht erfolgreich. Also ich habe eben schon gesagt, knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz, wart vorher remote, jetzt habt ihr ein Office in Zürich eröffnet. Das heißt, ist das eine gute Größe für Siem oder was ist die Vision von Siem? Wie weit geht das?
Ja, ich meine, ist noch schwer zu sagen. Also wir haben zu zweit gestartet und haben das erste Jahr zusammen gemacht und dann eigentlich erst begonnen und dann sind wir innerhalb, was ist jetzt unser drittes Geschäftsjahr? Also es ging jetzt schon schnell. Wir sind sogar über 30, ich glaube, wir sind mit 34 Mitarbeitern jetzt. Das geht schon alles sehr schnell, aber auch sehr gut. Also in dem Sinne würde ich jetzt nicht künstlich irgendwie begrenzen. Ich würde es auch nicht künstlich befeuern. Also wir sind bootstrapped. Wir sind einfach eigenfinanziert. Wir haben noch nicht vor, was dran zu ändern. Und in dem Sinne, die Vision für Siem ist nicht irgendwie, wollen 300 Mitarbeitende sein. Ist auch nicht eine Umsatzzahl. War es auch nie. Die Vision von Siem war immer, dass wir was verändern. Also die Vision von Siem ist, eigentlich wenn du mich so fragst, so in 5 Jahren werden die Menschen zurückschauen, oder in 10 Jahren, wenn die Menschen zurückschauen, sagen, okay, das sind die damals die junge Menschen in der Wirtschaft an den Tisch geholt haben. Weil als wir vor 4 Jahren an den Start gingen, war es nicht so, da hatten junge Menschen gar nichts zu melden in der Wirtschaft. Und das ist unsere Mission. Das haben wir gegründet und das sind wir machen und wir hören auch nicht auf, bis wir das geschafft haben. So, das ist unser übergeordnetes Ziel. Junge Menschen an den Tisch holen in der Wirtschaft. Und in dem Sinne, das kann man nicht festmachen an irgendwelchen solchen KPIs innerhalb der Firma, weil das ist ein gesellschaftliches Thema. Aber klar, je größer wir sind, wahrscheinlich, desto mehr Impact können wir da haben, weil wir sagen, das beste Beispiel unserer Mission sind. Also, dass man jungen Menschen diese Verantwortung geben kann.
Klar, ja, das ist ja das Schöne daran, ne? dass du und auch deine Partnerin, mit der du das ja machst, ja auch persönlich dafür steht und auch eine persönliche Glaubwürdigkeit habt und ihr auch darüber sprecht. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung. Du hast auch in einem Interview gesagt, da wurde dir eine, vielleicht sogar provokante Frage gestellt, deiner Partnerin und dir. Definieren Sie sich über Selbst, du wurdest gesiezt, ja, in dem Interview, definieren Sie sich über Selbstdarstellung? Ich glaube, es war auch wieder die NZZ. Und da hast du gesagt, ja. Und dann ist meine Frage, was möchtest du denn darstellen auf Social Media?
Ich glaube, auf Social Media nichts anderes als was ich bin und was wir sind. Aber es ist, wie gesagt, also, wenn unsere Mission nur wäre, möglichst viel Geld zu verdienen, würden wir sicher nicht die gleiche Art von Aufmerksamkeit generieren, wie wir es aktuell tun oder schon immer getan haben, weil das schadet dem Geschäft auch. Da muss man ehrlich sagen, wir polarisieren auch stark. Wenn wir einfach sozusagen das Maul halten würden, wäre es oftmals einfacher und einfach gute Arbeit leisten, weil unsere Arbeit ist extrem gut oder beziehungsweise, ich würde wirklich sagen, die beste in dem Bereich. Aber tun wir nicht, weil unser Ziel eben nicht ist, einfach eine große Firma aufzubauen, sondern was zu verändern. Und um was zu verändern, muss man dem Thema Sichtbarkeit geben, muss man laut sein, muss man dafür einstehen. Und das hat seinen Preis, aber wir sind hundertprozentig bereit, den zu bezahlen und auch mit unserer Firma heute sehr privilegiert, dass wir das uns das auch leisten können. Also dass wir nicht angewiesen sind, auf einfach wachsen zu müssen oder sowas. Wir haben den Druck nicht, sondern wir können entscheiden, hey, für uns gibt es mehr, wir haben einen aktivistischen Zweck und wir möchten in erster Linie was verändern. Und dafür stehen wir ein und dafür nutzen wir unsere Stimme und bauen diese Stimme auch auf. Das ist natürlich auch ein großes Investment.
Mhm. Du sagst selber, du empfindest es selber, dass ihr polarisiert. Ich habe in meiner Recherche auch festgestellt, dass ihr zum Beispiel in der Schweizer Illustrierten, in der Rubrik Swiss Stars wird dann bekannt gegeben, dass ihr euer zweites Kind, seid jetzt zum zweiten Mal Eltern geworden seid. Das heißt, ihr erfahrt ja wirklich eine sehr große Aufmerksamkeit, ja, auch in der fachfremden Presse, ja, was ja wirklich nicht so offensichtlich ist. Wie gehst du mit dieser Polarisierung, also mit dieser auch, du kriegst ja wahnsinnig viel positives Feedback auf LinkedIn, ja, muss sich jeder mal die Posts durchlesen, wahnsinnig viel positiver, du stellst auch gewisse Themen in den Vordergrund, arbeiten mit Kind, ja, auch deine Partnerin spricht auch sehr viel darüber, Vereinbarkeit, Familie und Kinder, aber natürlich auch Kritik. Wie gehst du dann mit dieser Kritik um? Hast du dann ein ganz dickes Fell und dir ist es eigentlich egal? Oder, also du bist ja auch jetzt kein, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, so ein Filmschauspieler ist oder sowas, ja, und damit einfach klarkommt über viele Jahre, aber manchmal wird man ja auch da hineingeworfen, so ein Stück weit. Also kurze Frage, wie gehst du mit dieser Polarisierung, dieser Kritik dann um?
Also ich meine, erstens mal bin ich sicher deutlich weniger davon betroffen als meine Partnerin Joel. Das liegt an diversen Gründen. Wahrscheinlich erster Punkt, dass ich ein Mann bin. Da hat man einfach weniger, kriegt man weniger Kritik ab. Ich bin ziemlich sicher, dass das der Grund ist. Aber ja, auch sonst noch Sachen. Von dem her, da müsste man fast schon sie fragen, aber ich kann dir sagen, wird eine ähnliche Antwort sein. Und zwar, wie gesagt, Kritik ist immer sehr laut. Auch persönlich nimmt man natürlich immer stark wahr, aber das Positive ist halt einfach viel, viel, viel mehr. Und das sind Menschen, die dich auf der Straße ansprechen und dir krasse Geschichten von sich selber erzählen, wo du einfach bist so, holy moly, hat dich echt einen Einfluss auf das? Kann das überhaupt sein und so? Und wenn du einfach merkst, okay, das hat einen Impact, einen positiven, so das treibt einfach an und lässt das andere, ehrlich gesagt, ist dann auch egal, weil ehrlich, die meiste Kritik, also Kritik ist eigentlich fast immer gegen einen selber gerichtet. Also es gibt schon konstruktive Kritik, die ich ernst nehme und die auch dann gut, bin ich froh, dass die angebracht wird. Aber die meiste Kritik sind Menschen, die eigentlich sich selber was sagen wollen. Und ich glaube, wenn man das mal gecheckt hat, so dann, ja, dann ist das meiste auch nicht mehr so, kommt einem nicht mehr so nahe. Von dem her geht das eigentlich ganz gut. Und das andere ist natürlich so, okay, es gibt Menschen, die rutschen einfach in sowas rein und sind plötzlich exponiert. Da muss man ganz ehrlich sagen, das war bei uns nicht so. Das war eine Entscheidung, wir hätten es nicht machen müssen. Wir haben es getan und sehen ja auch in den Zahlen, also wir erreichen alleine auf LinkedIn 40 Millionen plus Impressions in einem Jahr. So, das sind einfach viele Menschen, die dich sehen. Also das kann man nicht anders sagen. Und da trifft man auch Entscheidungen, was man nicht will. Zum Beispiel zeigen unsere Kinder nicht mit Gesicht. Wir wollen nicht, dass jemand auf der Straße irgendwie unser Kind oder auf dem Spielplatz unser Kind erkennen oder unsere Kinder erkennen würde. Das ist dann genauso eine Entscheidung, die man trifft, wenn man so exponiert ist oder auch treffen muss. Und andere Sachen, die uns betreffen, wir sagen, okay, das ist es uns wert, weil wir haben Impact, wenn wir uns exponieren und irgendwie können wir das. Also da braucht schon eine mentale Stabilität und ich glaube auch alleine würde ich das nicht, wäre es nicht so einfach, aber halt zusammen im Team mit Joel geht das gut.
Jetzt hast du auch nicht nur ein Buch geschrieben, Gen Z ist das Thema, du hast sogar einen Bestseller geschrieben, ja, auf der Spiegel Bestsellerliste. Einfache Frage, wie gelingt es, einen Bestseller zu schreiben? Was hast du gelernt aus dieser Reise?
Viele Bücher verkaufen.
Ja, okay, aber viele Bücher verkaufen. Viele Bücher, Joe. Hast du das Thema? Hast du das gezündet? Hast du irgendwie eine super Marketingstrategie? Hast du einen tollen Verlag gewählt? Wie geht das? Ja.
Es ist halt wie immer eine Mischung aus allem. Also es war der richtige Zeitpunkt, das richtige Thema, das richtige Team, die richtige Strategie. Ich glaube, dass man sowas schafft, da muss halt einfach irgendwie alles stimmen. Und das hat halt einfach alles gepasst bei uns. Und hat dann auch, es war auch in der Schweiz ein Bestseller, in Deutschland, auf diversen Listen. Es hat einfach funktioniert, es hat einfach wirklich, ist einfach sehr gut angekommen. Ist auch ein sehr gutes Produkt, muss man sagen. Das Buch an sich, aber ja, da hat einfach alles gepasst.
Okay, das heißt, ihr hattet auch ein paar sehr spannende Co-Autoren dabei, ja, muss man sagen, die da auch sehr für das Thema stehen, die sicherlich auch eine große Reichweite über LinkedIn haben.
Ja, wenn du heute schaust, weißt du, siehst du ganz, wir werden wöchentlich für Co-Autorenschaft angefragt, gab eine Zeit, da war es wirklich ganz crazy. Jetzt siehst du ganz viele Bücher, die in Co-Autorenschaft herausgebracht werden. Unser war eines der ersten. Archive, das war einfach ein Konzept, das halt funktioniert hat. Ich glaube, ich sage immer, ja, war halt eben, wir waren sehr früh mit dem, aber auch mit dem Thema und so weiter und so fort. Ich glaube, das war einfach, hat vieles dazu zusammengepasst, dass das möglich war.
Glaubst du, du hast mehr Bücher über eure, also die Co-Autorenschaft, die versammelte Reichweite der Co-Autorenschaft über LinkedIn verkauft oder über Social Media oder über den klassischen Buchhandel? Was ist dein Gefühl? Wo kamen die Käufer her? Wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
War hundertprozentig über LinkedIn, also ganz sicher. War auch so, also es war auch so geplant, es ist ein LinkedIn-First-Buch sozusagen. Und das ist ja auch so was ganz spannend ist, was viele nicht wissen. Du musst ja in der ersten Woche auf die Bestsellerliste kommen, sonst klappt's wahrscheinlich nicht. Und es gibt einen Mechanismus, wie du das hinbekommst, und zwar, wenn du einen Vorbestellungslink hast von Amazon, teilweise kriegen den Leute Wochen bis Monate vorher, und jede Bestellung, die dann gemacht wird, wird getriggert in der ersten Woche. Das heißt, du hast eigentlich x Wochen Zeit, um Bestellungen zu sammeln, die dann in der ersten Woche getriggert werden, und wenn du dort genug Vorbestellungen hast, dann zählt das alles für die erste Woche und katapultiert dich möglicherweise auf die Bestsellerliste. Und dann gibt es eben ganz viele Leute, und dann kommt erst der Handel ins Spiel, weil es gibt viele Leute, die kaufen per se nur Bestseller. Also die gehen eigentlich einfach im Handel schauen, okay, Bestseller, schauen sich nur das Regal an und dann bist du da und dann wird's gekauft. Aber sonst gehst du im Handel halt auch unter. Das heißt, das ist eigentlich der Mechanismus, dass das versuchen viele hinzubekommen.
Cool. Aber das ist ja spannend. Das heißt, es geht wirklich darum, diese ersten Wochen, ja. Also, und da verstehe ich auch, dass euch das.
Die erste Woche.
Aber okay. Got it. Cool. Ja, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, dann rufe ich nochmal an und hol mir noch mehr Tipps.
Wir haben viele Telefonate mit Leuten, die Bücher schreiben wollen, die dazu Fragen haben. Ich meine, eben, da kommt dann vieles. Wir wussten das ja auch alles nicht. Deshalb, wir hatten auch Glück, da erfahrene Leute dabei zu haben. Aber geht es auch darum, da schaust du, okay. Ich meine, Shirin David, großartige Künstlerin. Ich hätte fest gewünscht, dass ihr zweites Album wieder auf der 1 landet, aber Adele hat halt in der gleichen Woche released. Da schaffst du halt einfach nicht. Das wird halt keine 1. Und bei Büchern ist es halt ähnlich. Also wenn du in einer Zeit publizierst, wo halt alle Bücher raushauen und dann noch teilweise halt an gewissen Leuten kommst du nicht dabei. Und wenn John Strelecki ein Buch raushaut, der hat halt garantiert man Platz auf der Bestsellerliste und seine anderen drei Bücher sind auch schon drauf. Die sind da. Dann kannst du auch nochmal steuern, wann publizierst du. Zum Beispiel eben nicht in der High Season, wo all die Top-Autoren kommen, sondern ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Also da gibt es ganz viele strategische Entscheidungen, die man trifft, die halt eben, wie gesagt, in dem Gesamtspiel zusammenpassen müssen, aber du machst dich einfach mal ein Buch und schaust mal, was passiert. So, das ist, da hast du eine Strategie, eigentlich immer.
Cool, das ist spannend. Sag mal, Joe, wir drohen uns, weil ich das Thema so interessant finde, wir drohen uns ein bisschen zu verquatschen, aber wir müssen natürlich noch auf das Thema, eins der Themen unserer Podcasts kommen, nämlich das Thema Geschäftsideen. Das Tolle, warum ich so happy bin, dass wir über Geschäftsideen reden, ist, du bist ja nicht nur ein einfacher Gründer, sondern hast auch ein zweites Unternehmen gegründet, nämlich die JobShot-App. Auch, glaube ich, auf die Gen Z getargetet. Scheinst du mir jemand zu sein, der mit vielen Ideen durch die Welt läuft und eigentlich mehr Ideen als Zeit hat. Vielleicht erklärst du ganz kurz die Idee hinter der JobShot-App, bevor wir dann auf ein, zwei Geschäftsideen kommen, die du mitgebracht hast heute.
Ich meine, wenn man sich überlegt, wie haben Menschen früher Jobs gefunden? Sie haben Zeitung gelesen, weil sie wollten halt News konsumieren, also physische Zeitung, und dann waren da die Jobinserate drin. Schaut man sich die auch noch an, okay, spannend, könnte man sich bewerben, so. Und dann kam irgendwann das Internet auf und die jungen Menschen waren immer mehr im Internet und weniger am Zeitung lesen und die Zeitungsverlage Jobs will man immer in der Zeitung finden, ist ja egal, was da passiert und so. Und dann wurde StepStone gegründet, in der Schweiz Jobs.ch und so. Und irgendwann haben die Verlage gemerkt, shit, die jungen Menschen konsumieren nicht nur Inhalte online, die suchen auch plötzlich die Jobs vor allem oder nur noch online und mussten sich dann diese Firmen zurückkaufen. Also StepStone, Axel Springer, Jobs.ch wurde für über 300 Millionen von Ringier und Tamedia gekauft, die zwei großen Verlage in der Schweiz. Und was wir heute sehen, ist eigentlich wieder eine Verlagerung der Aufmerksamkeit von jungen Menschen auch in andere Formate. Und wir haben jetzt eine Job-App lanciert, die ist aufgebaut wie TikTok, aber die Videos sind halt Jobs, die man da findet. Und wir kanalisieren junge Menschen über sehr große Reichweiten, die wir da haben, also über Influencer in diese App rein. Und da finden sie Jobs, aber auch noch andere Sachen. Da kommt noch mehr. Aber letztendlich geht es einfach darum, dass sich das Verhalten halt wieder, dass wir so eine Verhaltensänderung festgestellt haben in Daten, in Projekten und jetzt einfach eine App entwickelt haben, die genau das dann abholt.
Das finde ich auch deshalb cool, weil man kann ja alleine mal überlegen, wie hat sich eigentlich Social Media entwickelt? Das hat angefangen, ich habe jetzt mal die deutsche Perspektive mit StudiVZ, das war textbasiert, ja, analog zu dem, was du beschreibst mit einfach nur eine gedruckte, ja, ein bisschen digitaler als eine gedruckte Zeitung, aber es ist letztlich einfach Text. Dann nächste Evolutionsstufe, Instagram, ein Bild mit Text. Und wenn man jetzt in der dritten Evolutionsstufe TikTok aufmacht, das ist also... Ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben ja Bedenken vor TikTok. Ich persönlich finde, es ist eins der besten Tech-Produkte von einer technologischen Standpunkt, da draußen ist. Es ist super smart. Es macht das, was es machen soll, macht es hervorragend. Ja. Jetzt kann man diskutieren, ist es das Richtige, macht es richtig oder so, aber nur die Tatsache mal festzustellen, das, was es machen soll, macht es irre. Und es hat einfach nur Video. Du weißt genau, was zu tun ist. Du kannst eigentlich nur eine Sache machen, nämlich Videos konsumieren. Und das finde ich ganz interessant. Und dass du jetzt diese Evolution auch auf das Medium überträgst, was ja noch total noch auf der StudiVZ, um mal in der Analogie zu bleiben, nämlich einfache, ich suche irgendwie einen Rockstar-Coder oder ich suche einen Ninja-Entwickler oder sowas. Ja, das ist ja alles total nichtssagend. Und das in ein multimediales Format zu ändern, die Stellenanzeige, das scheint ja erstmal eine schlaue Idee zu sein.
Und halt in einem Moment, und das ist ganz wichtig, wo der Fachkräftemangel extrem da ist und halt noch viel mehr kommen wird in den nächsten Jahren. Auch das komplett zahlenbasiert. Ich meine, da muss man Statistik 1 besucht haben irgendwann mal und dann einen Blick in die Bevölkerungsstatistik werfen und dann weiß man, okay, wir haben eine lustige Zeit vor uns.
Das ist ein anderes Thema, da haben wir jetzt nicht drüber geredet. Das macht mir echt Sorge. Das haben wir jetzt ausgeklammert. Müssen wir mal drüber reden.
Riesenthema für uns natürlich. Also wir machen sicher die Hälfte unserer Projekte, wenn es um Mitarbeitende geht, aber darauf zurückzuführen, wenn Unternehmen müssen was machen, die müssen sich bewegen, die bekommen zu wenige Talents und wir setzen darauf, dass das der neue Weg sein wird.
Mhm. Ja. Ich pitche da gleich auch eine kleine Job-Bewerbungsidee. Aber erstmal, du bist natürlich der Gast, deshalb gebührt dir die Ehre. Was ist denn eine Idee, die du heute mitgebracht hast?
Also ich hatte gerade ein spannendes Gespräch mit zwei Unternehmern und da hatten wir jetzt mit vertieft reingegangen. Und zwar kam einer aus dem M&A-Bereich und also Investment Banking und der andere, also Private Equity beziehungsweise, sorry. Und der andere, der kommt so aus der Effizienzsteigerung eigentlich. Also der übernimmt so Hotels und macht die effizienter und so weiter. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass man eigentlich ein Private Equity machen müsste oder ein Team aufbauen, das AI checkt, weil da wird es unglaubliche Produktivitätssteigerungen geben, und ein Team aufbauen, das Social Media checkt. Und dann machst du Private Equity mit so kleineren Betrieben, die du dir zusammenkaufst. Zum Beispiel, wir zügeln gerade, also wir ziehen um, und jetzt Umzugsunternehmen, kaufst du 3, 4, 5 zusammen. Dann führst du AI-Tools ein in den Prozessen, um die effizienter zu gestalten, und Social Media, um das Unternehmen bekannt zu machen. Und wir glauben, dass du so zum Beispiel wirklich erfolgreich, ziemlich schnell, ziemlich viel erfolgreicher sein kannst. Weil das eben diese kleinen Unternehmen, die können sich nicht jemanden leisten, der AI checkt, und die haben auch nicht einen Top-Social-Media-Menschen an Bord. Und dass du eigentlich ein Private Equity machst, der diese zwei Bereiche reinzieht, also Effizienzsteigerung, und die wirst du nirgends so krass sehen wie bei AI-Tools, die man da einführt. Und die andere Seite Social, und ich natürlich spannend, weil wer checkt AI-Tools intuitiv und Social? Sehr junge Menschen, und die sind halt auch nicht so teuer. Also das könnte man ziemlich spannend umsetzen.
Mhm. Ich finde, lass uns mal kurz darauf doppelklicken, weil ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Den haben wir in unterschiedlichen Formen auch schon mal angeschnitten im Podcast, aber der Grundgedanke ist total interessant. Also ich fange mal so an. Einer meiner Grundthesen jetzt für die Zeit von künstlicher Intelligenz ist die, dass man gar nicht, dass selbst wenn man jetzt eine neue Firma gründet, man muss gar nicht mehr 10-mal besser sein, also ein besseres Produkt anbieten. Vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach 10-fach effizienter bin als eine Firma, die seit 20 Jahren am Markt ist, viel gewachsene Strukturen hat, ja, nicht in der Lage ist, so schnell sich umzudrehen wie jetzt ein neu geschaffenes Unternehmen, und einfach durch den totalen Einsatz von, durch den ganzheitlichen Einsatz von künstlicher Intelligenz so viel ja effizienter sein kann, auch Personal einsparen kann, ja, vielleicht auch Social Media besser bedienen kann, dass ich das einfach viel günstiger anbieten kann und nicht diesen Wasserkopf an Overhead, an administrativer Bürokratie oben drüber habe. Und du nimmst jetzt diesen Gedanken, wenn ich das mal so ein bisschen paraphrasiere, und nimmst das dann weiter und sagst, okay, ich kaufe mir jetzt eigentlich bei kleineren Nischen ein, kaufe mir jetzt eigentlich den Kundenstamm ein. Das ist, glaube ich, das, worum es dir geht, ne? Also den Kundenstamm, und machst dann, baust dann mit verschiedenen Strukturen, oder vielleicht das Administrative natürlich, aber setzt dann so ein bisschen das Nitroglycerin auf das Geschäftsmodell und sagst dann, okay, jetzt schaffen wir Effizienzsteigerung durch AI, und du hast ein Social Media Team, das das Ganze dann auf der Marketingseite ein bisschen effizienter macht. Das bündelt in einem sogenannten Roll-Up-Modell. So würden es, glaube ich, die Venture Capitalists unter uns nennen. Interessante Idee. Welche Branche habt ihr da besprochen oder findest du da interessant?
Ich meine, da gibt es natürlich viele Beispiele. Man kennt es ja auch schon aus vielen Branchen, wie eben Gastronomie, wo eigentlich die sich zig Restaurants zusammen, du merkst nicht, dass die zusammengehören, aber die gehören halt zusammen, teilen sich eine Buchhaltung. So, es geht auch um Effizienz, Steigerungen. Aber ich glaube, das kannst du. Und ich glaube, spezifisch halt so handwerkliche Betriebe finde ich spannend, weil da wirst du halt auch krassen Mangel haben an Mitarbeitern. Das heißt, ich kaufe mir nicht nur den Kundenstamm, sondern eben auch die Mitarbeitenden, weil du musst ja doch auch Leute haben, die das Handwerk dann verstehen. Aber das Drumherum machst du besser. Und in dem Sinne, ich glaube, alles, was so in die Richtung geht, so, das ist interessant. Also alles so Handwerksbetriebe finde ich da super, finde ich dafür super spannend, so im ersten Moment.
Mhm. Wir haben ein Format hier bei Digital Optimisten, das heißt Unicorn Ideas, und da ist mein Co-Host, ist Samuel Schneider, ist auch ein Schweizer, und der ist ein großer Fan von Handwerksideen, Und wir haben dieses Modell mal Boomer Business Buyers Club genannt. Ja, das mal so Boomer-Geschäfte, ein bisschen despektierlich, so ist es gar nicht gemeint, aufkauft. Und das finde ich sehr spannend. Und eine Idee, die wir da diskutiert haben, so im Gespräch ist, okay, Moment mal, was ist das Problem? Ja, da, wenn, angenommen, du machst so ein Modell. Ich glaube, das Problem wird es sein, am Ende diese Unternehmen zu finden, die dann aufgekauft werden. Ich glaube, da, weil wer will gerade verkaufen? Ja, wo sind die interessanten Deals, die auch eine schöne Marge haben und profitabel sind? Und ich glaube, ein kleines Modell, ein Einstiegsmodell dafür wäre es, sich auf den Markt von, also Nachfolger, ich glaube 600.000 Menschen in Deutschland sagen. Alleine, die suchen Nachfolger für ihr Business, die finden alle keine, ja, auch das ist ein Thema von dir, ja.
Das heißt, das Unternehmen in Japan, es gibt so einen Japaner, der ist mit irgendwie 32 Unicorn-Founder und das Unicorn ist Nachfolgervermittlung für KMUs in Japan, weil die haben noch schlimmere altersdemografische Entwicklung als wir, aber es ist das ein Unicorn bereits und das ist eigentlich ein Private Equity Modell, also die helfen da Nachfolger zu finden und das ist mega spannend, du kannst einsteigen als Geschäftsführer und du zahlst ja nicht auf einmal, sondern du zahlst dann ab über Zeit und so, also bin ich hundertprozentig bei dir, bei euch, da würde ich ansetzen. Also ich würde voll auf Nachfolger, also Leute gehen, die wollen nicht mehr selber. Oder eben auch, ich meine jetzt mit dem Punkt, ich meine jetzt gehen Handwerksbetriebe zu, weil sie keine Leute mehr finden. Pain in the ass. Wenn du es nicht mehr nötig hast, ist jetzt auch der Moment, wo du sagst, ey, nee, ciao, ich schließe noch und vielleicht kannst du die Garage eh gerade noch gut verkaufen, weil jetzt ist das Immobilienpreis ist ja noch gestiegen und so. Also der Markt ist schon reif für sowas und eben, du musst ein attraktiver Arbeitgeber werden, du machst Effizienzsteigerungen, du machst dich bekannter. Ich glaube, da gibt es viele so Kniffe, was man da jetzt machen kann. Das lohnt sich halt erst ab einer gewissen Größe, wo die meisten halt nicht sind. Also bin ich bei dir, da wäre es Nachfolgegeschäft.
Ja, ihr habt gehört, 100%iges Unicorn. Joe, genau, Joe Dietrich sagt das. Ja, nee, cool, finde ich gut. Das ist eine tolle Idee. Jetzt werfe ich mal kurz eine Idee rein und dann will ich noch unbedingt deine zweite Idee hören. Aber mich hat dieses Jobthema hat mich beschäftigt und ich habe eine Idee runtergeschrieben. Findet man auch in unserer Datenbank auf digitaloptimisten.de. Und zwar habe ich die Idee genannt Job Rocket AI. Ja, Bewerbung auf Speed. Ja, und zwar folgendes. Es gibt Online-Tools zuhauf, die dir einen Lebenslauf mit KI bauen. Ja, du gibst dann einfach vielleicht dein LinkedIn-Profil ein und der baut dir dann ein schönes Profil und das lädst du dann hoch, weiß ich nicht, wo du dann arbeiten willst, bei Daimler oder bei wo auch immer. So, jetzt ist es aber so, dass Unternehmen, die nutzen sogenannte ATS, Applicant Tracking Systems, weil die wahrscheinlich auch viele Bewerbungen bekommen und die schauen sich da mit Machine Learning an, also einer Form von künstlicher Intelligenz, ob diese Lebensläufe, die da hochgeladen werden, eigentlich relevant sind. Ja, und meistens machen die das irgendwie ganz banal Keywords abmatchen. Ja, steht da schon Project Manager in dem CV, wenn ich gerade eine oder einen Project Manager suche? Sowas Einfaches. Jetzt ist aber so, dass und diese künstliche Intelligenz, die hält natürlich Einzug bei vielen Unternehmen. Ich habe mal geschaut, 63% aller HR-Manager glauben, dass sie einfach mehr KI einsetzen wollen. Und 88% aller Unternehmen nutzen jetzt schon KI beim Bewerbermanagement. Aber, und jetzt kommt der Punkt, nur 25% aller Bewerber nutzen KI für die Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen. Und das finde ich einen interessanten Gap, ja, weil schau mal, ich würde jetzt kommt mein Job Rocket AI. Ich möchte eine Plattform pitchen, die Bewerbern dabei hilft bei 4 Dingen. Erstens, sie screent automatisch für dich passende Jobs. Ja, ich glaube, das macht LinkedIn jetzt auch schon, aber es müsste recht einfach möglich sein. Zweitens, diese KI schreibt von selbst auf die Stelle zugeschriebene CVs, also Lebensläufe und Anschreiben. Denn was häufig passiert ist, du hast einen Lebenslauf, der mag dann halt nicht dazu passen, zu diesem automatischen Screening oder halt besser oder schlechter. Und der wird dir dann auch noch drittens dabei helfen, meistens gibt es mittlerweile eine Case Study, die du beantworten musst, könnte es dir auch helfen und würde dir vielleicht sogar noch passende Fragen geben, die es vielleicht von Kununu oder von Glassdoor oder wo auch immer her hat, was denn da eigentlich in diesen Bewerbungsgesprächen gefragt wird oder eine Zusammenfassung der Company, sodass du nicht auf Wikipedia recherchieren musst, was macht denn eigentlich Adidas oder was auch immer, ja. Und das ist meine Job Rocket AI-Idee. Also eigentlich eine, ich nenne sie deshalb Bewerbungsplattform auf Speed, weil theoretisch könntest du das so entwickeln, dass du dann einen automatischen Prozess hast, der dich einfach überall bewirbt mit passenden, wenn du das willst, ja, mit passenden CVs und du musst eigentlich nur noch sagen, will ich nicht. Your take, was denkst du? Mhm. Wie kann man diese Idee besser machen?
Also ich glaube grundsätzlich alles, ich glaube, bis jetzt wurden alle Ideen für den Jobmarkt oder die meisten, die man so sieht, entwickelt aus Sicht des Arbeitgebers. Weil da war die ganze Macht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass man jetzt aus Sicht des Arbeitnehmers denken muss. Also wie kann man deren Leben vereinfachen, weil die Arbeitgeber kriegen zwar noch viele Bewerbungen, zum Teil, die sind aber bei allen abnehmend. Also die sind garantiert abnehmend, eigentlich bei allen. Das heißt, da wird man plötzlich beweglicher und die Arbeitnehmenden haben immer mehr, eben immer mehr Macht und da will man es auch immer einfacher. Also auch, also ob man dann wirklich noch diesen Case machen kann als Unternehmen, I don't know, weil wenn das andere Unternehmen mich nimmt, ohne mit einem Case zu testen, I like. Mhm. Also dann, wenn es dann schneller geht und so. Also ich glaube, alles, was den Prozess grundsätzlich besser macht, die Experience für den Arbeitnehmer, ist mal grundsätzlich spannend, weil da gibt es sicher zu wenig. Ich glaube auch, dass es mittel- bis langfristig so eine Art, jeder so eine Art AI-Assistant haben wird, der eben genau auch sowas macht, also Job Rocket ähnlich mäßig, also dass die Bewerbungen dann automatisiert funktionieren. Die Frage für mich wäre dann, wo kommt die so menschliche Komponente noch rein? Zum Beispiel, dass am Schluss eigentlich, am Schluss sollte das ganze Matching und so von Skills und alles, das sollte einfach, das muss, braucht's mich nicht. So, das braucht doch keine, nach die Firma nicht. Also am Schluss muss nur noch das Menschliche eigentlich getestet werden, menschlich. Der Rest anhand von Projekten, die ich ja zeigen kann, die ich gemacht habe und die öffentlich sind, anhand von der Firma, da kann ja alles eigentlich gemacht werden. So, okay, passt es zusammen, so rein professionell und dann ist noch das Mensch, also passt auch sonst. Und ich will ja nur noch das machen, weil der Rest ist immer biased. Auch, also auch das Mensch ist natürlich biased, aber der Rest ist Momentaufnahme. Bin ich heute gut für die Case Study oder nicht? Also dafür ist das Bewerbungscenter. Und ich glaube, da, das finde ich spannend. Also da würde ich aber noch weiter gehen, fast eben sagen, okay, am Schluss sollte für ich als Bewerber vielleicht nur noch schauen, so passt's. Der Rest will ich nicht machen, weil, ey, so, logischerweise kann ich alles, sonst würde ich mich nicht auf den Job bewerben. So, logisch passt's. So, professionell.
Das heißt, zwei KIs reden eigentlich miteinander, die Bewerberseite und die Employer-Seite. Genau. Und die sagen, ja, 98% fit. Und jetzt trefft euch noch zum Kaffee. Ich mach's mal ein bisschen flapsig. Und wenn ihr euch gut versteht, dann Feuer frei.
Genau. Ja, das heißt nur noch, aber doch, das heißt nur noch das dann benötigt wird. Und ich meine, da gibt's auch so viele Theorie dazu, die besagt, so dass das ganze Testen und so von Mitarbeitern, Noten, dass das alles nicht so ausschaut, also es gar nicht so viel bringt eigentlich. Eben deshalb auch bei Jobshark, bei unserer Plattform, das ist ultra einfach. So, das ist einfach im Prinzip im Video hin und her und fertig. So mehr Prozess gibt's da nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass es in diese Richtung gehen wird. Und AI wird sicher eine super wichtige Rolle spielen auf beiden Seiten. Das ist klar, aber spannend, dass das noch so deutlich unterentwickelt ist, wobei ich jetzt sagen würde, von wann sind die Zahlen, weil wenn ich mal die Werbung anschaue, die wir bekommen, also ich erkenne ChatGPT, wenn ich sehe, ich glaube in vielen Fällen, und die Anschreiben werden sehr viel mit ChatGPT gemacht. Also deshalb auch hier wieder, wie bei Noten, nur noch ein absolutes Top Anschreiben hat eine Aussagekraft, alles andere ist ja egal, dann überzeugt mich mit sonst was, aber Anschreiben sind so wie Noten, so, das bedeutet nicht mehr so viel.
Ja. Cool.
Die benutzen super, das,
glaube ich, jetzt schon mehr. Besser, ne? Ja, verstehe ich, ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Zahl ist von, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht von 2023, vielleicht von 2022.
Ja, doch, ich sag dir heute. All the
difference.
Ja, genau. Ich meine, jetzt werden viele Bewerbende ChatGPT einsetzen, genau für die Anschreiben, weil Fakt ist, viele Menschen können nicht so gut schreiben. Und das ist natürlich super für das und so. Aber das ist natürlich mega spannend. Da wird immer mehr kommen, auch, ich sag mal, bessere Lösungen, gesamtheitliche Lösungen kommen. Die Frage ist natürlich die Monetarisierung. Also wer bezahlt das Tool? Bezahlt das? Oder wo, weißt du, wo, weil die, bei den Unternehmen ist klar, das kannst du immer in ein Unternehmen verkaufen. Wem verkaufst du es?
Ja. Ja. Alright. Sag mal, hast du noch eine Idee, eine Quickfire-Idee vielleicht? Wir sind schon bei einer Stunde. Hast du noch was, für was du teilen willst?
Ja, es gibt so viele. Ich glaube, eine, die für uns zum Beispiel auch spannend ist, was wir uns im Video überlegen, ist, okay, du willst, also als Leader heutzutage, du musst ja mitbekommen, was passiert auf der Welt. Das musst du irgendwie wissen, oder? Normal. Also aktuelles Weltgeschehen, so, das musst du irgendwie mitbekommen. Und was wir ganz spannend finden, ist, wieso bekommst du das mit? Weil du halt irgendwie ein FAZ liest oder ein NZZ, whatever. So, deshalb bekommst du es mit. Also die Informationen sind schön gebündelt für dich, das bekommst du irgendwie mit. Du weißt, was auf der Welt passiert, kannst auch einschätzen, was es für deine Firma bedeutet und so weiter und so fort, für deinen Wirkungskreis. Und jetzt aber so, was wir feststellen, ist, dass EntscheiderInnen, und zwar nicht nur ganz oben, sondern eigentlich bis ziemlich weit unten, sind sehr weit weg von der Welt der Jungen. Also was passiert eigentlich in unserer Welt? Und und auch Lehrpersonen und Psychologinnen und Psychologen und so, unfassbar viele Menschen, die eigentlich wissen müssten, was bei jungen Menschen passiert, haben diesen Zugang nicht. Aber sie haben auch keinen Ort, wo diese, ich sag mal, Informationen aufbereitet werden, wie das aktuelle Weltgeschehen in der NZZ. Und ich glaube, das wäre was sehr Spannendes, was wir uns auch schon überlegt haben, ob wir das irgendwie so mal umsetzen wollen. Eine Art Knowledge Hub oder halt Medien, was auch immer, Ausgabe, wo eigentlich wirklich so aus der Lebenswelt von jungen Menschen berichtet wird. Was geht da? Und das musst du wissen. Wo bewegen wir uns? Was beschäftigt uns? Wieso passiert gerade das und das? Dass Menschen, die mit für die jungen Menschen wichtig sind, also sei es in der Wirtschaft oder eben auch Eltern oder Lehrpersonen, whatever, dass die da nah dran sind.
Das ist eine ganz spannende Idee, Joe, weil, schau mal, also ich glaube, solche Informationsportale, die leben von sogenannten Informationsasymmetrien. Also jemand weiß etwas, was jemand anders nicht weiß. Zum Beispiel, wenn ich jetzt davon wüsste, dass in Tel Aviv ein neues Startup völlig durch die Decke geht, aber ich weiß das, aber kein anderer, habe ich einen Vorteil, denn vielleicht kann ich da investieren und bin dann einer der wenigen, die dann da durch die Decke gehen. Oder Börsengänge, das ist Bloomberg. Ja, Bloomberg ist ein großes Finance-Terminal, was sich Leute für viel Geld kaufen, um halt alle Informationen zu haben, die sie sonst nicht finden. Und was du jetzt vorschlägst, das finde ich einen interessanten Spin, so habe ich es noch nicht gesehen, also diesen generationalen, wenn das ein Wort ist, Gap so ein bisschen, ist zu sagen, schau mal, was geht eigentlich in der Welt von Gen Z ab? Ja, was sind gerade die Themen? Welche Nachrichten schlagen vielleicht viel mehr ein als in den Massenmedien? Ja, und so weiter und so fort. Und dadurch, könnte man ja ganz banal mit einem Newsletter starten. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Form, genau, Informationsasymmetrien abzubauen. Ja, interessant.
Das wäre der Ansatz.
Das passt natürlich perfekt auf 7.
Ja, es wäre auch, also weißt du, es wäre, wieso wir es spannend finden, wir würden es auch nicht mal so wirtschaftlich denken, also nicht für die Wirtschaft, sondern wirklich gesellschaftlich gesehen, weil wir wirklich glauben, also wir fragen immer wieder, wenn wir Keynotes haben, haben wir so eine Slide mit alles so Welten, wo sich junge Menschen bewegen, also von Fortnite über, weißt du, so all die halt die Plattformen und so, und fragen, ey, wer kennt da alle? Und kommt eigentlich, oder ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass jemand alle gekannt hat. Und wir sagen, hey, schaut euch das an, weil da verbringen eure Kinder Zeit, und zwar viel Zeit, und du willst wissen, was sie da drin machen, und du wärst zum Teil, glaube ich, auch ein bisschen schockiert, in was für Rabbit Holes junge Menschen auch auf TikTok reingetrieben werden, und du hast keine Ahnung, weil du selber keine Zeit drauf verbringst. Und das ist gefährlich. Oder auch Lehrpersonen, das ist ja auch, wenn du überlegst, zum Beispiel, wenn du ein Gespräch suchst mit jungen Menschen, du brauchst ja Anknüpfungspunkte. Und sonst habe ich das Gefühl, du hast eh keine Ahnung von meinem Leben. Das ist bei Teenager eh krass verbreitet, so diese Haltung gegenüber älteren Menschen. Aber wenn ich dann merke, hey, der oder die versteht, was bei uns gerade, okay, wieso gerade irgendwie wieso ich jetzt irgendwie gemobbt werde, weil meine, keine Hairline nicht gut ist, das beispielsweise auf TikTok ein Riesenthema ist. So, und ich glaube, da gibt es ganz viele Informationsasymmetrien, die so zwischen Jung und Alt früher nicht gegeben hat, so extrem. Das war nicht so stark. Es gab sie schon auch, aber nicht so stark. Heute muss ich überlegen, junge Menschen verbringen 25-40% ihrer Wachzeit online. And nobody knows what they're doing there. Und das finde ich gefährlich.
Wahnsinn. Ja. Super cool. Ganz spannendes Thema. Ich denke darauf rum. Das kann man ja auch wunderbar datenbasiert machen. Ne? Also, ja. Was sind die Keyword-Trends? Was sind die TikTok-Trends? Und also, das ist interessant. Da, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Fantasie entwickle ich dafür.
Gut. Gib mir Bescheid, wenn du es weiterentwickelt hast.
Ja, wenn sich ein Hörer meldet.
Genau, meldet euch, wir finden es cool. Also wenn jemand das jetzt hört und sagt, ey, boah, geil, sowas will ich genau machen, wir sind mega offen, sowas zu machen. Uns hat bis jetzt einfach noch die letzte Konsequenz gefehlt, irgendwie, um das dann wirklich umzusetzen. Weil eigentlich ist es total machbar. Auch die Monetarisierung, glauben wir, ist absolut machbar bei sowas. Es wäre ein bezahlter Newsletter. Aber es fehlt noch so, dass die letzte Prise, vielleicht hat jemand von den Zuhörern, wäre das mega cool.
Cool, super. Ich leite alles weiter an, schreibt an alexander@digitaloptimisten.de und dann leite ich das weiter. Joe, sag mal, wir haben uns schon ein bisschen verquatscht, wir sind ein bisschen über die Stundenmarke gekommen, aber das ist, glaube ich, ein Zeugnis dafür, dass wir einfach viel zu besprechen hatten. Hab mich total gefreut, danke für deine offenen Worte auch bei den verschiedenen Themen und bis bald.
Danke dir, Alex, war sehr spannend und ja, ich freue mich auf bald.
So, hier ist wieder Alex. Mir hat das Gespräch richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du eine ganz einfache Sache machen, nämlich auf Apple Podcasts oder auf Spotify gehen und diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten. Sieh es so, diese Podcast-Folge zu produzieren hat 10 Stunden gedauert. Wenn du 10 Sekunden hast, dann kannst du einen kurzen 5-Sterne-Review geben. Das hilft mir sehr. Mehr Infos und ein Newsletter mit Geschäftsideen findest du auf digitaloptimisten.de. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleib optimistisch.